Jeder von uns in Österreich kennt Logistikunternehmen, jeder von uns kennt vor allem die LKWs auf der Autobahn, wenn wir dahinter fahren oder sie sich überholen. Aber im Logistikbereich, da steckt ja viel mehr dahinter als jetzt nur der LKW. Erzähl mal aus deiner Erfahrung raus, wo du einfach 28 Jahre Branchenerfahrung hast. Wie ist es als Brancheninterner? Ärgert man sich immer noch über die LKW, die voranfahren?
Über die anderen LKW zumeist, die nicht blau und gelb sind. Ja, bisweilen ja. Aber wir tragen ja auch dazu bei, dass man einen Teil des Verkehrs von der Straße auf die Schiene oder alternative Wege, Short Sea Shipping beispielsweise, verlagern. Mhm. Und somit eben genau diesen Druck von der Straße etwas wegnehmen, dieses Ärgernis wegbekommen. Aber ja, keiner möchte LKWs haben. Und letztlich ist Logistik dann gut, wenn man sie nicht spürt, wenn man sie nicht merkt und die Ware rechtzeitig beim Empfänger ankommt, dann ist Logistik eigentlich erfolgreich. Ja? Und trotzdem ist es quasi ein wichtiger, essentieller Teil, der einfach viele Branchen und unsere gesamte Wirtschaft eigentlich im Laufen hält. Und der LKW ist halt nur mal ein Teil davon. Ja?
Absolut. Bevor wir da im Detail drauf eingehen, bitte stell dir ganz kurz vor, was ist dein Hintergrund hier bei LKW Walter? Wir haben es dir vorher gesagt, du bist seit 28 Jahren im Unternehmen. Das ist ja schon eine recht lange Zeit.
Ja, mein Name ist Michael Gschwandner. Ich bin CDO von LKW Walter. Habe, wie du gesagt hast, vor 28 Jahren in diesem Unternehmen begonnen. Habe über lange Strecken, nämlich über 25 Jahre, verschiedene operative Verantwortungspositionen übergehabt. Und bin jetzt quasi seit 3 Jahren aus der Operative heraus mit großem Interesse in Richtung digitale Entwicklung in diese Position zuerst Director Digital Business geworden, wo ich eben verantwortet habe, unsere digitale Entwicklung, damals eben sehr app-lastig, analoge Prozesse überführende digitale Prozesse, ein bisschen mehr Frontend-lastiges Entwickeln am Anfang gemacht. Mhm. Jetzt geht es mittlerweile mehr um digitale Backend-Verbindungen, es geht um KI-Einsatz. Alles sehr, sehr spannende Themen, die mich vor 3 Jahren quasi irgendwie ziemlich rasch herausgefordert und übereilt haben.
Jetzt hat man als Branchenexterner, so wie ich es bin, oft das Gefühl, naja, Logistik, ich meine, was ist denn da schon digital? Ich meine, ihr nehmt ein paar Frachtideen an oder Frachtaufträge, ihr verteilt sie. Was steckt denn dahinter? Was sehe ich nicht?
Viel mehr als das, was sichtbar ist tatsächlich. Ja. Und zwar, damit Logistik funktioniert, so wie wir es uns alle wünschen, nämlich die Ware pünktlich beim Empfänger ankommt und idealerweise dazwischen keine LKWs auf der Straße sichtbar sind. Der LKW ist halt nochmal das Mittel für uns, für den Straßentransport, wo wir die Güter befördern. Es steckt aber viel, viel mehr dahinter und man sieht halt, auf der Straße sieht man den LKW, man sieht den Fahrer, man sieht volle Parkplätze, man sieht mitunter den Stau. Wir tragen dazu bei, dass wir beispielsweise auch intelligent Logistik betreiben. Das heißt, in unserem Fall geht es darum, dass wir die klassischen LKW-Straßenverkehre in Richtung dort, wo möglich und dort, wo auch darstellbar, in Richtung Alternativen, wie zum Beispiel Schiene oder Short Sea Shipping im Mittelmeer beispielsweise, verlagern. Mhm. Das heißt, Logistik ist ein Netzwerk aus vielen einzelnen Bausteinen, die zusammenhängen und am Ende funktioniert sie dann, wenn, wie gesagt, der Wunsch eintritt, dass man pünktlich mit dem LKW entweder bei der Verladestelle ist und dem Kunden quasi die Ware übernimmt oder dem Empfänger eben sie pünktlich dann zustellt. Das ist das Sichtbare und dazwischen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die quasi ihren Beitrag dazu leisten, dass das überhaupt gelingt.
Gefühlt aus meiner Sichtweise, ihr müsstet ja schon eine sehr digitale Branche sein, weil jedes Fahrzeug ist mit Sensoren ausgestattet, ich bin sicher, Container sind mit Sensoren ausgestattet. Das heißt, so stelle ich es mir vor, ich weiß in jeder Minute, wo ist mein LKW, wo ist mein Container, wo fährt er hin und ich sehe ja auch Störungen wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Mhm. Wie ist die Logistikbranche aber im Allgemeinen aufgestellt? Ist jeder schon soweit? Seid ihr Frontrunner? Wie schaut es da aus?
Also im Grunde genommen ist dieses Monitoring oder Real-Time Visibility auf Neudeutsch ein Thema, das eigentlich sehr stark am Anfang, glaube ich, aus dem Bereich CAP, also aus dem Paketdienstleistungsgeschäft herausgekommen ist. Mittlerweile ist es natürlich auch bei uns so, wie du richtigerweise sagst, jeder LKW hat Sensorik, nämlich GPS, Telematiksysteme drauf. Wir haben das auf der Zugmaschine, wir haben das am Trailer. Ein Fahrer hinterlässt eine digitale Spur, wenn er unsere Loads2Dep beispielsweise verwendet. Alle diese Signale nutzen wir entlang des Transportes dafür, dass wir eventbasierte Abläufe darstellen können. Also geht es um das, wir wollen einen Blick in die Zukunft haben, wir wollen unseren Kunden nicht sagen, wo der LKW momentan steckt, alleine, sondern wir wollen Informationen darüber geben können, was wird in Zukunft passieren, nämlich wird der LKW pünktlich bei der Entladestelle ankommen, wann wird genau die Uhrzeit sein, also dieses Real-Time Predictive Analytics, dass wir dort aussagefähig sind und einfach diesen Servicegrad dementsprechend zum Kunden bringen können, um Planbarkeit zu haben im Logistikprozess. Mittlerweile ist Real-Time Visibility, also die Visibilität des Transportverlaufes, eine Commodity geworden, eine Grundanforderung, die im normalen internationalen Straßengüterverkehr etwas ist, was man sozusagen als Prerequisite, als Grundanforderung mitnimmt. Wir haben viele Datenpunkte, wie ich vorhin gesagt habe, und auf diesen Datenpunkten kann man natürlich dann noch viel, viel mehr auch in die Zukunft gerichtet aufbauen, automatisierte Prozesse aussteuern, kontinuierlich auch Dinge tracken, um Prozesse damit auch verbessern zu können. Also eine super Grundlage dafür, um Stück für Stück immer wieder am Prozess zu schrauben, besser zu werden, daraus was zu lernen und wieder Nachjustierungen zu machen.
Du hast gesagt, ihr habt viele Daten, ihr habt viele Datenpunkte und immer wenn ich das höre, ist für mich das Thema AI, KI natürlich eines, das auch in eure Branche dann mit eintauchen wird. Welche Ansätze verfolgt ihr denn da, falls du schon drüber sprechen kannst?
Also unterschiedliche Ansätze. Es ist jetzt ja in den letzten Monaten natürlich ein riesengroßer KI-Hype entstanden, wo man letzten Endes alles glaubt, über KI machen zu müssen. Ich glaube, das ist einmal zuerst notwendig, eine grundsätzliche Einordnung zu machen, dass ja KI jetzt nicht quasi in den letzten Monaten erst entstanden ist, ja, in der neuen Form, wie wir es jetzt kennen und was jetzt so die Gazetten rauf und runter läuft. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir über Machine Learning und andere Prozessansätze bereits vor Jahren begonnen haben, unsere Prozesse besser zu steuern, nämlich mit Daten zu steuern und aus Daten zu lernen und automatisierte Abläufe auf dieser Basis zu generieren. Ja, heute ist natürlich KI mit weiteren Möglichkeiten verbunden. Das heißt, was wir in der Vergangenheit nicht darstellen konnten, haben jetzt die ganz neuen Möglichkeiten, wo sich KI hinentwickelt hat, geben uns natürlich auch weitere Chancen, um unseren ganzen Ablaufprozess und Automatisierung anders darzustellen. Die Riesenherausforderung bei dem Thema ist natürlich das, die Geschwindigkeit, in der wir uns mittlerweile bewegen. Also selbst wenn man einen Fokus auf dieses Thema hat, gelingt es nahezu nicht mehr, dass man mit dem noch vernünftigerweise gut Schritt halten kann. Daher ist es auch wichtig, dass wir dort eine gute Agenda haben, dass wir sagen, okay, wie wollen wir KI einsetzen? Wo macht welche Form der KI bei uns im Geschäft auch Sinn? Und auch der Ansatzpunkt natürlich das, dass es nicht nur mir so geht, in meiner Funktion als CDO, dass es eine Herausforderung ist, mit dem Schritt zu halten, sondern für die Kolleginnen und Kollegen ist es natürlich noch ein größerer Teil, weil deren Fokus ist nicht nur auf die digitale Welt gerichtet, sondern auch sehr stark auf die operative. Da müssen wir befähigen, abholen, die Leute begeistern, auch willens zu sein, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen.
Finde ich gut, dass du das sagst. Und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, ihr wendet sehr viel Energie und Zeit für Kommunikation auf intern. Und gerade KI ist ja bei vielen Personen, die in großen Unternehmen arbeiten, immer oder oft negativ besetzt, weil man Angst hat, die KI nimmt mir meinen Job weg. Und gerade Kommunikation ist da ja das A und O, damit die Leute trotzdem motiviert bleiben. Und ich glaube, da werdet ihr genauso dran arbeiten müssen.
Richtig, ja. Und zwar, wir müssen mit dem eben diese Angst, dass jemand quasi durch die KI ersetzt wird, müssen wir schaffen, dass wir die Leute wegnehmen und dass wir es umkehren, dass wir sagen, ja, wir nehmen den Teil der Arbeit weg, der eigentlich in Wahrheit niemand machen möchte. Und wir schaffen es damit, dass wir Leute befähigen, besser zu sein in dem, was sie tun, besser einen Fokus richten zu können auf die Tätigkeiten, die uns halt nicht die KI übernehmen wird können, nämlich das People-Business, wie wir immer sagen, die Kommunikation mit unseren Geschäftspartnern, das sind in unserem Fall Transportpartner, Fahrer und unsere Auftraggeber in der Industrie. mit denen wollen wir uns auseinandersetzen, aber für Abläufe, redundante Eingaben von Daten von links nach rechts, das wird uns hoffentlich die KI regeln. Der Unterschied wird aber in Zukunft natürlich das ausmachen. Die KI wird Mitarbeitende ersetzen, nämlich jene, die sich mit der KI nicht auseinandersetzen. Und darum ist es, glaube ich, für uns alle ein guter Ratschlag, dass wir uns einfach mit den Themen auseinandersetzen, in Portionen, ohne zu überfordern, mit einer guten Portion an Neugierde. Und das Schöne ist ja eigentlich auch das, diese Tools erklären sich ja viele von selbst oder beziehungsweise man kann mit ihnen in Interaktion gehen. Man kann nicht mehr wie früher in der klassischen Software-Schulung quasi sich hinsetzen einen halben Tag und dann an Software-Druckbetankung zu bekommen, sondern man geht her und geht halt dann in Chat, man geht in Kommunikation, wenn es beispielsweise jetzt ein Chat-Bot ist. Ja. Ja.
Großes Thema natürlich bei euch, ihr seid als Logistiker sehr stark von den Weltgeschehnissen auch abhängig. Und wenn wir jetzt gerade zusammensitzen, wir sind Anfang April, die Spritpreise entwickeln sich gefühlt jeden Tag anders, jeden Tag neu, teurer, günstiger. Schauen wir mal, was in der Zukunft kommen wird. Wie schwierig ist sowas für euch auch in der Preisberechnung? Weil das muss ja auch vollautomatisiert inzwischen funktionieren. Ihr könnt ja nicht mehr jeden Tag zum Mittag schauen, okay, die Spritpreise sind jetzt so in Österreich, in Deutschland. Wie funktioniert das im Hintergrund bei euch?
Ja, das ist tatsächlich eine riesen Herausforderung, vor allem diese kurzfristigen Änderungen, diese Nichtplanbarkeit und auch dieses eine Woche einmal so und eine Woche rauf, die nächste Woche wieder runter vom Preis her. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil dafür sind auch diese automatisierten Modelle für die Kurzfristigkeit der Anpassung auch nicht gedacht ursprünglich. Auf der einen Seite haben wir natürlich genau den Effekt, wir sind ja als klassischer Spediteur quasi Vermittler zwischen Frachtraum und Ladungen. Und während der Frachtraum, sprich unser Transportpartner, der spürt ja das unmittelbar jeden Tag, wenn er tanken geht, dann wird der Preis, der halt momentan gültig ist, gerade schlagend. Und die Herausforderung ist natürlich genau im gleichen Ausmaß, im gleichen Schritt, wie wenn der Tankstelle quasi die Ausgabe hat, auf der anderen Seite auch beim Kunden das fair und dem entsprechenden tatsächlichen gültigen Preis nachzuziehen. Mhm. Das ist eine Herausforderung und bedarf nicht nur quasi einer automatisierten Einstellung der Systeme, ja, sondern es geht auch sehr, sehr viel um Kommunikation mit den Geschäftspartnern natürlich, weil jede Anpassung kann man fairerweise oder muss man fairerweise sagen, sie ist in dieser kurzfristigen Anpassungszyklen, ist es einfach immer der Falsche. Du bist meistens entweder zu hoch oder zu niedrig, aber ja, das Schöne bei der Geschichte ist Folgendes, es geht jedem gleich, ja? Somit auch wiederum eine Chance, es besser zu machen, wie es vielleicht andere aussteuern können.
Mhm. Na, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Die Frage ist einfach, weil momentan, gerade als Konsument, ist es oft schwierig, einfach nachzuvollziehen, was sich natürlich tut. Betrifft aber jede Industrie, egal ob jetzt wirklich Produktion, Logistik, Dienstleistung, ganz klar. Lass uns ein bisschen noch auf eure Branche eingehen. In unserem Vorbereitungsfragebogen habe ich ja immer drinnen, was kannst du mir aus eurer Branche in 2-3 Minuten erklären? Welchen Begriff gibt es, welches Thema gibt es, das gerade dich antreibt in der Branche?
Ja, insgesamt sind es viele Themen, die mich gerade antreiben, aber vielleicht versuche ich es mal mit dem, kennst du Trucker Points?
Das sagt mir nichts, ne?
Trucker Points adressiert ein Problem, das eigentlich unsere Branche hat und lass mir es kurz erklären. Also wir haben, wie wir vorher schon gesagt haben, letztlich das sichtbare Zeichen einer funktionierenden Logistik ist der Fahrer, der bei unserem Kunden die Ware abholt und bei seinem Kunden bzw. Empfänger die Ware dort wieder pünktlich hoffentlich abgibt. In gutem Zustand, mit dem richtigen Prozess, korrekt nach dem, was sich der Kunde wünscht, ausgeführt. Somit ist eben der Fahrer quasi der wesentliche Qualitätsdreh- und Angelpunkt für uns als Spediteur. Gleichzeitig hat unsere Branche das Problem, dass wir den Fahrer quasi als Mangelberuf sehen. Das heißt, wir haben aktuell ungefähr 500.000 Fahrer, die in Europa heute schon fehlen. Es wird ein bisschen kompensiert dadurch, dass wir momentan ein bisschen eine schwächelnde Wirtschaft haben und diese Kapazität in der vollumfänglichen Form momentan nicht benötigt wird. Wir haben aber immer wieder dann in Zyklen, wenn die Wirtschaft sich positiv entwickelt, wird der Druck auf Fahrer und die Verfügbarkeit von Fahrern in guter Qualität wieder steigen. Dieses Problem haben wir adressiert und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wie wir uns vielleicht noch daran erinnern, zu der Zeit, wo wir Corona beeinträchtigt waren in unseren Abläufen, ist quasi der Fahrer so zuletzt der Hero gewesen, der uns ja quasi die Dinge des täglichen Bedarfs bringt und dann ist es sehr, sehr viel darum gegangen um Wertschätzung. Mhm. In der Branche haben wir dann eben gesagt, okay, es geht um den Fahrer, wir müssen dort die Arbeit, die er sie leistet, mehr wertschätzen. Wir haben uns das zum Anlass gemacht, dass wir eben ein Fahrerbonusprogramm aufgebaut haben. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben bisher. Und was wollen wir damit erreichen? Wir wollen tatsächlich und fortlaufend im laufenden Prozess sicherstellen, dass wir die Leistung, die der Fahrer erbringt, als Teil unserer Prozesse, dass wir die wertschätzen. Konkret bedeutet das, dass eben für jede Leistung, die wir im Ablauf eines Transportes, beispielsweise, wir haben vorhin über Real-Time Predictive Monitoring gesprochen, dass wir wissen, wo ist der LKW unterwegs und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Signalausfall haben, dass wir trotzdem den Transport weiterhin tracken können, dafür brauchen wir den Fahrer. Für diese Tätigkeit, wo er uns dann dabei unterstützt, bekommt er Bonuspunkte. Und diese Bonuspunkte sammelt er entlang der Fahrt, entlang der unterschiedlichen Leistungen, die er bringt. Beispielsweise Ladungssicherung, Dokumentation des Ladungszustandes, Dokumentation das, wenn wir vorhin auch über den kombinierten Verkehr gesprochen haben, unsere eigenen Auflieger, wo der Fahrer den Trailercheck beispielsweise durchführt. Für alle diese Tätigkeiten sammelt er Punkte. Dieses Programm haben wir über unser Schwesterunternehmen Veru entwickelt und haben mittlerweile an die 9000 Fahrer, die daran teilnehmen. Das heißt, die sammeln aktiv Punkte für die Leistungen, die sie erbringen, die sie am Ende dieser Periode in Gutscheine einlösen können, im Bonus-Shop, Truckerpoints Bonus-Shop, wo sie eben dann auch Preise dafür bekommen. Jetzt geht es uns darum, dass wir natürlich das nicht als alleiniges Programm für LKW Walter sehen, sondern vielmehr als Unterstützung der Wertschätzung für die gesamte Branche. Mhm. Der nächste Schritt, der mir eben umtreibt, ist das, wir werden dieses Programm öffnen und sind dort auch mit anderen Interessenten im Gespräch. Mhm. Das heißt, wir denken dort sowohl im klassischen Bereich der Logistik, also wo gibt es ein Interesse an Informationen, an Wertebeitrag vom Fahrer, aber auch in Richtung beispielsweise Risikobewertung im Bereich der im Versicherungswesen wäre das vielleicht auch ein Thema, wo man Interesse hat an bestimmten Informationen, Leistungen, die der Fahrer erbringt. Oder ich denke vielleicht noch eines weiter, es geht um das Thema Parken. Das ist ja immer ein riesengroßes Thema, wenn man entlang von den Autobahnen fährt. LKWs stehen überall, leider oftmals nicht auf einem Parkplatz, weil die Parkplätze ausgelastet sind. Auch hier kann man unterstützen, dass man zum Beispiel Informationen einfach zwischen den Fahrern weitergibt, das systematisch erfasst und dann zum Beispiel einen besseren Wert für die soziale Verträglichkeit des Jobs als Fahrer schafft.
Ist ein großes Projekt. Als jemand, der branchenfremd ist, würde ich sagen, ihr baut da gerade ein Miles & More-System für die Logistikbranche.
So ist es, ja genau. Diesen Vergleich, den bringen wir auch tatsächlich, weil es ist wirklich das erste, wirklich auf einem Fahrer bzw. das Fahrpersonal oder vielleicht noch ein bisschen weiter gespannt, Logistikpersonal zugeschnittene Bonusprogramm. Genau. Das ist voll lauffähig, ist neutral aufgestellt und kann von jedem, der interessiert ist, am Fahrer oder Informationen vom Fahrer zu bekommen während Ausführung seiner Tätigkeiten, kann gerne dort mit uns ins Gespräch kommen und uns ansprechen, ob wir dort gemeinsam tätig werden könnten.
Spannend. Also es funktioniert dann über eine App wahrscheinlich oder wie wird direkt der Fahrer eingebunden?
Also es gibt, wie du richtigerweise sagst, es gibt einen Bonus-Shop im Hintergrund, das ist quasi der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Und die Schnittstelle geht in unserem Fall in unsere Loads Today Fahrer-App, wo eben genau diese Leistungen durchgeführt werden und für jede Leistung vergibt der Bonus-Shop dann Punkte. Mhm. Diese Punkte werden auf das Konto im Bonus-Shop hochgerechnet und können von dort dann eben eingelöst werden.
Spannendes Projekt. Jetzt muss ich fragen, weil ich halt selber früher Digitalprojekte umgesetzt habe, wie schnell wart ihr intern bereit, so ein Projekt anzugehen? Wie war die Entscheidungsfindung?
Das ist generell, glaube ich, etwas, was uns sehr stark auszeichnet. Das heißt, wir haben am Anfang bei digitalen Themen vielleicht eine mögliche Grundskepsis. Ja? Wenn wir aber dann erst einmal quasi die ersten Schritte gemacht haben und das einmal in einem Prototypen verprobt haben und das quasi Erfolge zeigt und funktioniert, dann geben wir richtig Gas. dann haben wir einen guten Buy-in, wir sind alle interessiert und manche haben dann quasi es auch schon sozusagen erfunden und sind mit dabei. Also das heißt, wenn wir mal Schwung aufnehmen und in Bewegung sind, dann tut sich auch was.
Das ist schön zu hören, weil das macht es natürlich dann auch im Projekt leichter, die nächsten Schritte voranzugehen, die nächsten Evaluationsschritte zu machen. Okay. Was ist das Ziel oder welches Ziel habt ihr euch für die Trucker Points gesetzt in den nächsten 3-4 Jahren?
Das Ziel ist, dass wir es als offenes Programm gestalten, dass wir eine breite Community an Fahrern onboarden, dass es quasi wirklich diese Star Alliance für die Logistik wird, europaweit, dass wir auch die Attraktivität des Programms für den Fahrer quasi erweitern. Das heißt, wir denken dort, dass wir diese Shop-Verfügbarkeit mit unterschiedlichen, für den Fahrer interessante Goodies aufwerten kann. Dass man auch möglicherweise in Richtung von physischen Trucker-Points denkt. Da meine ich damit, dass man zum Beispiel wirklich so ähnlich wie den Flughafen-Lounges aufbauen könnte an neuralgischen Punkten, wo Fahrer ihre Pause vernünftig an einem sauberen, an einem Ort, wo man sich wohlfühlt, verbringen können.
Okay, also ihr habt da wirklich eine große Vision auch, wo sich das Ganze hinentwickeln soll.
Absolut, ja.
Spannend. Lass uns ein bisschen zu dir gehen. Du bist seit 28 Jahren im Unternehmen, du hast jetzt seit 3 Jahren die Position des CDO, das heißt, du hast viele, viele Positionen hier im Unternehmen durchlaufen. Gibt es ein oder zwei spezielle Learnings, die du für dich mitgenommen hast, die du teilen möchtest, was dir im Alltag in deinem Beruf wichtig ist? Weil 28 Jahre Firmenzugehörigkeit ist inzwischen selten geworden.
Ja. Tatsächlich, ich habe mir am Anfang auch nicht gedacht, dass ich irgendwann einmal auf 28 Jahre in dem Unternehmen zurückblicke. Letztlich meine Key Takeaways sind, in diesen 28 Jahren habe ich zwar immer stetig für eines und dasselbe Unternehmen gearbeitet, nur gefühlt ist dieses Unternehmen nicht das eine und selbe noch, dass es quasi von Anbeginn an war und über die 28 Jahre wahrscheinlich sich auch mehrmals trotz Nicht-Arbeitswechsel, es sich angefühlt hat wie Aufgabenwechsel oder es sich nicht nur angefühlt hat, sondern auch die Aufgaben haben sich in diesen 28 Jahren geändert. Mein Takeaway ist auf jeden Fall das, keine Angst vor Veränderung zu haben, sondern Veränderung als Chance zu sehen. Und vor allem mein letzter Wechsel in die digitale Welt hat mich auch selbst dort irrsinnig gefordert, wo man am Anfang gedacht habe, okay, kommend aus der operativen Welt, dann plötzlich mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzusitzen auf Projektebene oder Themenebene, wo ich weder das Fachvokabular kannte, noch quasi die Hintergründe mir vertraut waren, also sozusagen komplettes Neuland, wo ich mir am Anfang dann auch gedacht habe, okay, gut, bin ich dafür geeignet, kann ich das alles, was habe ich hier alles am Berg vor mir, was ich lernen muss. Da ist natürlich am Anfang einmal bei so einer großen Veränderung eine gewisse, auch Grundverzweiflung vielleicht ein Begleiter. Letzten Endes ist aber so, dass es noch immer in der Rückblende so war, jede Veränderung, jede Herausforderung, wenn sie einmal bewältigt ist, dann schafft sie quasi auch Resilienz für das nächste Mal und Veränderung wird bei uns ein dauernder Zustand werden und die Frequenz der Veränderung wird wahrscheinlich noch mehr zunehmen. Wenn wir es schaffen, dass wir das mehr als Chance wahrnehmen, immer wieder ständig was Neues zu lernen und eine Veränderung als auch eine Bereicherung ansehen, und ja, das kann ich jetzt rückblickend auf jeden Fall auf jede Veränderung sagen, dann gelingt es und dann macht es auch Spaß.
Wie lange hast du überlegen müssen, als ins Gespräch gekommen ist, dass du die Position als CDO übernimmst? War das was, wo du sofort gesagt hast, mache ich? Oder war das so im ersten Moment, okay, da muss ich jetzt mal drüber schlafen?
CDO war eigentlich dann die Konsequenz für eine Reise, die eigentlich also CDO bin ich jetzt seit einem Jahr. Die Reise in die digitale Welt hat aber vor gut 3 Jahren begonnen, wo ich eigentlich dann in so einer, wie soll ich sagen, wir haben eine digitale Einheit bei LKW Walter aufgebaut, die sich quasi mit Digitalisierung und Innovation, wir nennen das Digital Competence Center, beschäftigt. Und das war sozusagen Aufbau als One-Man-Show. Wir haben dann begonnen, tatsächlich auf Projektebene wieder zu arbeiten, nachdem dass ich vorher in Führungsfunktion im operativen Geschäft tätig war. Somit eigentlich wieder zurück zur Basis des Geschäftes und gleichzeitig auch in Verbindung mit komplettem Neuland dazu. Das war, ich war jetzt überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist. Als die Entscheidung anstand, habe ich sofort zugesagt. Letztlich aber dann in der Position, mich wiederzufinden und dann einmal zu sehen, was das auch bedeutet, ist natürlich dann am Anfang schon auch eine richtige Herausforderung gewesen. Ja. Heute Rückblende von 3 Jahren, wie gesagt, bin ich froh, diesen Schritt damals gemacht zu haben. Ich sehe die Möglichkeiten, die man quasi im gestalterischen Umfeld haben kann, die Wirkung auf das ganze Unternehmen und die Prozesse im ganzen Unternehmen, das treibt an, das macht Spaß. Und ja, wenn man einmal sagt, lebenslanges Lernen gilt für alle und insbesondere für einen selber, dann glaube ich, gelingt der Weg.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, Veränderung ist etwas, was uns im Alltag zwischenberuflich hoffentlich normal geworden ist. Wie schaffst du es, dass du, wenn du aus der Arbeit rausgehst, abschaltest und wieder Energie sammelst für den nächsten Tag? Was machst du in deiner Freizeit dafür?
Also zum einen hilft es mitunter, dass ich eben als Salzburger an 2 Standorten arbeite, nämlich entweder im Büro in Kufstein, was eigentlich meine Homebase ist, oder in unserer Zentrale in Wiener Neudorf. Und was ich damit meine, was hilft, ist eben der Weg von oder zur Arbeit, vor allem in diesem Fall dann eben von der Arbeit nach Hause, der einfach ein bisschen auch, eine Calm-Down-Phase bietet, wo man vielleicht den Tag nochmal reflektieren lässt und somit ist es nach einer gewissen Fahrzeit, ist es dann so, man hat seine Gedanken wieder geordnet, man kommt zu Hause an, steigt aus und sagt, okay gut, jetzt beginnt einmal das private Leben oder die Freizeit, wo ich dann mir Energie hole eigentlich, indem dass ich dann auch weiterhin aktiv bin, nämlich meist sportlich, mit Laufen oder Radfahren, was im Sommer so mich begeistert und Skitouren gehen im Winter, auch ab und an am Abend mit Stirnlampe. Das ist eigentlich das, was ich so als Ausgleich gerne mache.
Was ist so der Lieblingsspot für Skitouren am Abend in Salzburg?
Na, eigentlich ist es sehr oft wahrscheinlich der Klassiker, der Zinkenlift in Hallein und Rossfeld in Kombination, was sich dort eigentlich ganz gut anbietet. Und dort fährt meistens die ganze Salzburger Community hin. Also man ist auch selten alleine dort unterwegs.
Das stimmt, ja. Also das ist so einer der Hotspots, wo man immer wen trifft und was sich gerade in Salzburg einfach wirklich etabliert hat. Okay. Sagen wir, wir sitzen Weihnachten 26 nochmal zusammen beim Glasl Wein, Sekt, Kaffee. Was muss denn für dich persönlich passiert sein, dass du sagst, dieses Jahr war ein erfolgreiches, ein positives Jahr? Mhm.
Also das 2026er Jahr ist für LKW Walter das Transformationsjahr. Nämlich wir haben eine sehr, sehr wesentliche und wichtige Reise in unserer Strategie 2030 eingeschlagen, die wir Ende letzten Jahres bereits mit der Einführung eines neuen Operating Models, also einer neuen Arbeitsweise, gestartet haben. Das 2026er Jahr ist jetzt das Transformationsjahr, wo wir sozusagen die unterschiedlichen Bereiche und Arbeitsweisen in den unterschiedlichen Korridoren zu einem neuen gemeinsamen standardisierten Arbeitsablauf und Prozess transformieren. Das ist eine riesen Herausforderung, weil wir von einer generalistischen Organisation zu einer spezialisierten Organisation uns wandeln. Mhm. Das heißt, wir arbeiten arbeitsteiliger, wir arbeiten funktionalisierter, wir arbeiten fokussierter. Und das Jahr ist dann erfolgreich, wenn wir diese Reise allesamt erfolgreich als Organisation hinter uns gebracht haben. Nämlich gut ist es dann, wenn wir in einem Jahr uns wieder treffen und sagen, wir können rückblickend feststellen, dass unsere Transformationsreise erfolgreich war, dass wir für unsere Mitarbeitenden die richtigen Positionen in den unterschiedlichen neuen Arbeitsbereichen gefunden haben, dass die Leute dort auch mit ihrer Fokussierung quasi noch immer genug gestalterischen Freiraum vorfinden, um auch dort richtig Kaufleute zu sein, richtig Spaß zu haben, Dinge zu verändern, Dinge auch wieder anzupassen im vorgegebenen Rahmen. Und wir damit eine Grundlage geschafft haben, warum wir das Ganze eigentlich gemacht haben, nämlich wir wollen für unsere Kunden, für unsere Transportpartner Wachstum generieren. Das heißt, wir wollen mehr Transporte machen, wir wollen im Volumen wachsen, wir wollen unsere Serviceleistung verbessern und wenn uns das alles gelungen ist, dann können wir auf ein intensives, aber erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Ich meine, das ist ein großes Ziel. Weil das ist ein großes Projekt in einem Unternehmen. Ihr habt etliche Mitarbeiter. Das alles auf neue Beine zu stellen, ist sicher nicht ganz leicht. Lass uns nochmal ganz kurz darauf eingehen, was ist so die, gibt es eine Challenge, die du siehst, die vielleicht die da sein könnte, dass man das Ziel nicht erreicht Ende des Jahres?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir es erreichen werden. Es gibt jede Menge Herausforderungen auf diesem Weg dorthin. Und ja, vielleicht muss man dort oder da einmal auch etwas nachjustieren. Deshalb haben wir es auch nicht als Big Bang konzipiert, das neue Operating Model, sondern wir sind dort in Phasen gestartet. Wir haben sozusagen einmal auf der grünen Wiese ein neues Operating Model gedanklich hingestellt und haben es dann in einem ersten Korridor pilotiert, damit wir eben lernen, wie das funktioniert im tatsächlichen, Anwendungsfall. Und ja, natürlich gibt es Herausforderungen, tagtäglich. Tagtäglich gibt es Herausforderungen und die sind aber dafür da, dass wir Lösungen dafür finden. Das ist das, was die Logistik auszeichnet und unser DNA bei Walter auszeichnet, dass wir für viele und auch komplexe Probleme auch Lösungen finden. Das werden wir auch in Zukunft schaffen.
Das sind die besten Abschlussworte, die man hätte wünschen können. Michael, vielen, vielen herzlichen Dank. War wirklich angenehm, mit dir zu plaudern. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.